Sie wollen bessere Noten im Studium oder Sie wollen entspannter studieren und zugleich erfolgreicher? Dann sind Sie hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Studium mit Rückenwind, dem Erfolgspodcast nicht nur für Studierende. Von und mit Kira Klenke, Professorin und Buchautorin im Web unter www.kiraklenke.de.
Herzlich willkommen zum Podcast Studium mit Rückenwind. Ich freue mich, denn heute habe ich ein Telefoninterview mit der Andrea Stadler. Sie hat das Buch geschrieben, Macht Schule dumm? Ein Plädoyer für kindgerechtes Lernen. Es ist ein Buch, was mich sehr berührt hat. Sie wissen, wenn Sie meinen Podcast öfter hören, das Thema Lernen, gehirngerechtes Lernen, motiviertes Lernen, potenzialförderndes Lernen ist mein Thema. Und deswegen finde ich schön, eine Expertin zu diesem Thema heute am Telefon zu haben. Andrea, herzlich willkommen.
Hallo Kira, schön, dass ich mit dir sprechen darf. Herzlichen Dank.
Ja, ich freue mich auch. Andrea, magst du dich, bevor ich mit meinen Fragen anfange, den Hörern vorstellen?
Gern, sag ich was zu mir. Ja, ich bin die Andrea, ich bin 35 Jahre alt, lebe in Zürich in der Schweiz, habe nach einer kaufmännischen Ausbildung mich zur Primarschullehrerin, wie das in der Schweiz heißt, das ist 1. bis 6. Klasse, Volksschule, ausbilden lassen. In der Schweiz ist, wobei es verändert sich auch immer mehr, doch noch so, dass eine Klassenlehrerin grundsätzlich oder ein Klassenlehrer alle Fächer unterrichtet, fast alle. Das heißt, bis auf Französisch habe ich und Musik habe ich alles unterrichtet. Genau, ich habe dann 2008 angefangen, Schule zu geben, bin schnell in einen Burnout gelandet. Dann kam mal Unterbruch, da kamen viele Indienreisen. Ich habe mich zur Yogalehrerin ausgebildet, dann kam Thai-Massage, Tantra-Massage, Sexological Bodywork dazu. Ich bin dann mehr in die Heilarbeit, wo ich auch heute in meiner Praxis mehr energetisch-medial arbeite und nebenbei immer mal wieder in verschiedenen Schulen lande. Zuletzt 2015 bis 2016 hatte ich meine letzte Festanstellung, worauf dann das Buch entstanden ist als Teil meiner Aufarbeitung, würde ich sagen. Oder nochmal ein Schritt meines Aufwachens darüber dann stattgefunden hat.
Dann lege ich jetzt los mit meinen Fragen. Ja. Also dein Buch hat mich sehr berührt. In dem Buch geht es ja unter anderem darum, dass Schule, Schulsystem, das ist in Deutschland genauso wie in der Schweiz, hauptsächlich versucht, ja, Kinder zu Menschen zu formen, die gut in der derzeitigen Gesellschaft oder in der Mainstream-Gesellschaft funktionieren, dass wenig danach geschaut wird, welche Menschen da eigentlich wirklich kommen. Du hast an einer Stelle geschrieben, da ist der tiefe Schmerz bei den Schülern, aber auch bei den Lehrern, das ging mir auch als Professorin so, der tiefe Schmerz, nicht das sein zu dürfen, was man ist. Und ich fand interessant, was ich immer erzählt habe, wenn ich erzählt habe, warum es mich an der Hochschule so betroffen hat, war es bei mir, dass, wenn die Studenten neu angefangen haben zu studieren, dass sie mit leuchtenden Augen wirklich in der ersten Woche oder den ersten Wochen da saßen und am Ende war das Leuchten weg. Und du beschreibst es ähnlich bei den Kindern, aber noch dramatischer, wie dieses Leuchten in den Kinderaugen weggeht, weil sie immer mehr in diese Form gepresst werden. Mhm. Vielleicht magst du zu dem Thema noch ein bisschen was sagen.
Ich wollte Erstklasslehrerin werden, ganz intuitiv. Kinder halt in diesen schulischen Lernprozess reinbegleiten. Und ich weiß, ich habe mich wahrscheinlich mindestens genauso wie die Kinder meine erste Klasse gefreut. Und das war so ein schöner Start und war es immer wieder mit meinen weiteren Klassen auch. Und ich habe halt wirklich gemerkt, wie die... Ich meine, das sind, die Rücken sind lang, die Köpfe sind hochgestreckt, die sind ganz aufgerichtet, wenn die da stolz ins Schulzimmer reinmarschieren und die freuen sich auf die Hausaufgaben und sie freuen sich, dass sie jetzt schreiben und lesen lernen. Und ich habe einfach immer wieder gemerkt, also ich komme ja halt selber auch an meine Grenzen, dass anstatt, dass wir sie einfach lassen und halt zulassen, dass das vielfältige Formen sind, vielfältige Tempi und individuelle Prozesse, wir die immer wieder unterbrechen. Jetzt ist fertig, jetzt ist Schreiben weg, jetzt das, da sollst du bitte kleiner schreiben, heute nein, jetzt, wir machen doch jetzt nicht Minus, wir sind doch beim Plus. Also so das Zustutzen überall. Wenn ich jetzt so hinschaue, bildlich, mir kommt es immer vor wie so ein Welpe, der sich frei auf der Wiese bewegt und spielt und macht, und da kommen immer wieder so ganz kleine Stupser und Schläge, die so Begrenzungen halt, ja, Begrenzungen sind. Mhm. Und schlussendlich irgendwie die Lust abtöten und halt mehr was maschinell Funktionierendes entstehen lassen.
Mir ist, als ich dein Buch gelesen habe, ist mir eine Sache klar geworden, die ich so vorher noch nicht verstanden hatte, obwohl ich mich viel mit dem Thema Lernen ja auch schon seit langem befasse. Ich habe an der Hochschule immer versucht, die Studierenden, dann sind die zwischen 17 und Mitte 20, manche sind noch ein bisschen älter, ja, sie versucht zu motivieren, diese jungen Erwachsenen, dass sie versuchen, in diesem Fach, was sie studieren, was sie ja irgendwo fasziniert hat, den Punkt zu finden oder den Bereich zu finden, der sie begeistert, der ihnen Spaß macht, und das auszubilden, wo sie ein Talent haben. Mhm. Und ich habe viele Gespräche dazu geführt, und zum einen wussten die Studenten gar nicht, wovon ich rede, und zum anderen, also manche haben gesagt, ich habe gar keine Talente. Ja, und sie wussten überhaupt gar nicht mehr, was ihr Potenzial ist oder was ihr Ding ist oder wo sie eigentlich vertieft was machen möchten. Und du erklärst in deinem Buch sehr gut, dass der Grund dafür liegt, dass eben die schon in der Schule so genormt werden, dass sie irgendwie ihr eigenes Potenzial oder das Nachgehen der eigenen Begeisterung, dass sie das völlig vergessen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen sagen.
Also ich finde sogar, ich weiß da nicht so, wie es in Deutschland aussieht, aber ich denke auch mindestens genauso wie bei uns. Wir haben ja jetzt bereits im Kindergarten Lehrpläne. In der Schweiz hat sich das jetzt nochmal dramatisiert mit dem neuen Lehrplan 21, der eben jetzt den Kindergarten einfach runterschluckt, einfach in die Schule integriert, und die Leute sind sich dessen auch gar nicht bewusst, dass die Lernziele für den ersten Zyklus, der erste Zyklus ist Kindergarten bis zweite Klasse, dass die ja schon im Kindergarten beginnen. Und schon da sind sie ja nicht mehr frei. In der Schweiz kommen sie mit 4, 5 in den Kindergarten. Und ich war letztes Jahr wieder einige Male in Kindergärten zur Unterstützung, und ja, ich hätte halt da schon oft weinen können, wie die teilweise ganze Lektionen schon im Kreis still auf ihren Stühlen sitzen müssen und geführten Lektionen folgen. Und sie sind nicht ganz natürlich von ihrer Entwicklung her, sie sind nicht fähig dazu. Das ist nicht das, wo sie im Moment stehen. Sie wollen ja die Welt erkunden, und zwar auch erfahren, also taktil, berühren, alles mit allen Sinnen. Und wenn ich jetzt von meiner Erfahrung von der Schule spreche, meistens kommen Kinder dann da noch hin und sie wissen, was sie interessiert. Ob das jetzt, ich hatte Kinder, die wussten alles über Tiere, die hätten sich Wochen da rein vertieft, wenn ich es nicht hätte unterbrechen müssen. Andere, die bauen, konstruieren, was auch immer, das sind so vielfältige Interessen, ob das teilweise sind so natürlich musische oder einfach auch das Zusammenspiel noch mehr erfahren. Die sind ja, also ich meine, es gibt Kinder, die können Gefühle lesen, da bin ich immer mal wieder baff, wie die Gesichtsausdrücke lesen können, aber das hat ja nie Platz, also wir haben ja dafür keine Zeit, wir haben jetzt das als Inhalt, wir haben das als Inhalt, das ist nicht wichtig. Also ich spüre ganz fest, dass wir sie da beschneiden und sie halt erstens mal die Botschaft immer wieder hören, das, wofür ich mich interessiere, ist nicht relevant. Oder hat zumindest in der Schule keinen Platz. Und dass sie dann wirklich irgendwann auch vergessen, wofür sie eigentlich brennen. Also wir haben viele Kinder dann, der dritten, vierten, auch schon in der zweiten Klasse gesagt, wenn ich gesagt habe, du geh ein Thema nach, was dich interessiert, aber ich habe nichts, was mich interessiert. Ich weiß nicht, was mich interessiert. Es gibt nichts.
Genau.
Ich kann nichts.
Genau die Erfahrung mache ich mit den Studenten. Genau die. Was würdest du denn jetzt, also mein Podcast hören sehr viele Studierende oder Leute in der Ausbildung oder junge Berufstätige, so wenn die das jetzt hören und merken, ah, das ist bei mir passiert und ich habe da gar keinen Zugang mehr zu meiner Begeisterung, zu dem, was meine Augen zum Strahlen bringt, hast du da für einen jungen Erwachsenen irgendeinen Tipp, was kann er oder sie denn dann tun, wenn ihm oder ihr das klar wird?
Ja, für mich ist aktuell wirklich sehr spannend, dass mir Leute in die Praxis kommen mit körperlichen Schmerzen oder sonstigen Lebensthemen und wir kommen immer mal wieder und momentan sehr gehäuft dahin, dass der Grund in der frühesten Kindheit, also dass da irgendwo ein Knacks war. Und ich merke, ich finde es immer sehr spannend, versuchen sich zu erinnern, Was sind meine frühesten Kindheitserinnerungen? Was hat mich neugierig gemacht? Woran erinnere ich mich? Oft bleiben uns ja prägende Momente, prägende Bilder, die bleiben uns irgendwo. Und ich finde es schon sehr spannend, immer mal wieder so als Tipp, Eltern, Umfeld fragen, wie habe ich mich eigentlich bewegt? War ich eher in Kontakt mit anderen? Bin ich viel raus? War ich gern für mich drin, was habe ich da so gemacht? Also ich finde schon diese frühe Kindheit, das ist bestimmt nicht alles und wir verändern uns und da kommt ganz viel dazu, aber so als Tipp da mal reinfühlen, ja, das würde ich gern so mal reingehen.
Ja, auch weil du das sagst, vielleicht auch Eltern, Patentante, Familie fragen, was habe ich denn als kleines Kind damals gemacht? Das finde ich einen sehr guten Tipp.
Ich meine, die Kinder sind so unterschiedlich, wenn man jetzt nur schon, Entschuldigung, schnell an Geschwister denkt, oder wenn man dann da nachfragt, da wird dann ganz viel dazu gesagt und natürlich ist das eine Fremdwahrnehmung und das ist vielleicht 15, 20, 30, 40 Jahre her, aber einfach mal wieder in diese Gefühle ein bisschen reingehen.
Das finde ich einen guten Tipp, genau. Die Familie, die Geschwister, ja, vielleicht auch die Geschwister fragen.
Und dann auch, was ist es dann im Alltag? Also wir müssen ja wieder zurückkommen, oder wir müssen überhaupt nicht, aber es wäre halt schön, wenn jeder irgendwo an dem Punkt ist, wo er für einen Teil von seinem Leben noch das machen darf, was ihn inspiriert, wofür er in meinem Glauben letztlich auch hier ist. Und ich denke, wir kommen nur dahin, wenn wir Schritt für Schritt auch wieder reinspüren, was macht mir jetzt Freude? Wo lacht mein Herz? Wo kommt ein Frieden auf? Egal, was das ist. Ja.
Da hast du eben auch was ganz Schönes gesagt, weil dann würden vielleicht jetzt kopfige Erwachsene sagen, ja, dann malen sie alle oder patschen im Matsch rum. Du hast eben gesagt, gerade am Anfang, weil du ja die Erstklässler so oft erlebt hast, die sind ganz unterschiedlich und jeder hat ein ganz anderes Interesse. Und ich denke, es ist ganz vielfältig. Und wenn man diese Vielfältigkeit fördern würde, ging es wahrscheinlich auf unserer Welt und unserer Gesellschaft wieder besser.
Das geht halt nur dadurch, indem wir Kontrolle abgeben. Also diese vermeintliche Kontrolle, die der Lehrer hat, da loslassen und ins Vertrauen kommen.
Und wenn jetzt bei diesem Podcast Lehrer, die vielleicht Grundschullehrer, also Grundschullehrer, bei uns in Deutschland Grundschullehrer oder Eltern zuhören, also Menschen, die irgendwie kleine Kinder prägen, kleine Kinder erziehen, wobei das Wort erziehen, ich glaube, da hast du auch einen Abschnitt in deinem Buch, das ist schon irgendwie ein schlimmes Wort. Was würdest du denn solchen Menschen mitgeben wollen in den Podcast, worauf sie achten wollen bei dem Umgang mit kleinen Kindern?
Also etwas, was mir aktuell sehr, sehr auffällt überall, ist, dass wir die Kinder verurteilen, sie können sich nicht mehr konzentrieren, die haben keine Ausdauer, sie können nicht mehr verweilen. Und wenn wir aber ehrlich hingucken, dann sind so oft die Erwachsene oder eben systembedingte Abläufe, die Kinder ständig unterbrechen. Komm jetzt schneller und dahin und jetzt aufhören, jetzt muss das passieren. Und ich finde halt, dass das Verweilen, dieses unverplante, unkontrollierte, scheinbar ziellose, womit auch immer sich verweilen, das finde ich so wichtig für die Entwicklung vom Kind. Und das ist nicht nur in der Schule, wo das ständig beschnitten wird, das ist eben wirklich auch zu Hause und in unseren getakteten Abläufen. Und ja, also das geht ganz sicher. Und was
gilt für die Erwachsenen eigentlich genauso.
Also auch, genauso.
Auch, ich habe irgendwann mal gelesen, der Hauptstress im Berufsleben entsteht dadurch, dass die Leute auch ständig in ihrem Arbeitsprozess unterbrochen werden. Also sie können nie was fertig machen, da kommt immer was Neues. Also das Problem, was du mit den Kindern beschrieben hast, das haben doch heute fast alle Erwachsenen.
Genau, und wir machen es eben, wir merken aber auch nicht, wie wir uns steuern lassen. Ich denke, ein wichtiger Grund sind oder Faktor sind Handys, Social Medias. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich meinen Facebook-Account gelöscht. Ich habe immer gedacht, ich nütze den nur noch beruflich. Und ich merke aber, das ist etwas Kleines, was meinen Fokus nimmt. Und ich finde so, der Mut zum zur Abgrenzung, zum einfach, ich bin jetzt nur bei mir und ich muss weder für alle erreichbar sein, noch muss ich laufend informiert werden über Dinge, die sowieso, sage ich jetzt mal, nicht relevant sind. Also das ist schon spannend, so wie sehr werden wir unterbrochen und wie sehr merken wir schon gar nicht mehr, dass wir... Es ist wie hausgemacht, aber wir werden da natürlich reingezogen, ja.
Ja, aber jeder kann ja bei sich versuchen anzufangen.
Ja, ja, und ich finde eben bei den Kindern schon und den Jugendlichen, also halt schon auch die Medien, ich weiß, das ist so schwierig für Eltern, aber da eine gute Regelung finden für den Umgang mit den ganzen Games und Handys und weil das macht auch so viel kaputt, da... Ach, es nimmt so viel Kreativität.
Andrea, ich denke, ich würde gerne jetzt nochmal für die Hörer die Infos über dein Buch nochmal in dieses Audio geben, weil Hörer, Sie hören, das ist ein vielfältiges Thema, ein sehr spannendes Buch, was die Andrea Stadler geschrieben hat. Für mich war es an manchen Stellen auch provozierend, also mich hat es auch gerüttelt an manchen Stellen, aber ich denke, es ist auch so ein Thema, wo so ein bisschen Rütteln nicht schlecht ist. Das Buch heißt Macht Schule dumm? Ein Plädoyer für kindgerechtes Lernen ist im Neue Erde Verlag erschienen. Jetzt weiß ich nicht, war es dieses oder letztes Jahr?
Letztes Jahr im
September. 2018, genau. Andrea, hast du noch eine Homepage-Adresse, die du angeben könntest, wenn jetzt Leute sagen, sie würden gerne mehr Infos über dich wissen?
Ja, das ist einmal unter meinem Namen andreastadler.ch, da ist vor allem meine Heilarbeit drauf, aber schon auch ein Link zum Buch, ein bisschen was zum Buch. Und dann gibt's eine Webseite www.macht-schule-dumm.ch, das ist beides CH für die Schweiz, das ist eine Statement-Seite. Ich schreibe da ganz klar, der Titel ist eine Frage. Und einmal Schule macht dumm und nenne da ein paar Gründe, wieso, und nenne da auch ganz klar Gründe dafür, weshalb Schule eben nicht dumm macht, wenn. Genau, also das ist bis jetzt so mehr eine informative Seite, wo vielleicht auch was noch zum Buch, zu meiner Haltung rauskommt. Ansonsten ist da vieles in Bewegung und am Entstehen, genau.
Andrea, ich gucke mit einem Auge auf die Uhr. Unsere Podcast-Zeit ist fast rum. Gibt's noch irgendein Thema oder irgendeine Information oder irgendein Zitat oder irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest?
Ja, wenn du so fragst, ich werde oft darauf angesprochen, weil ich spreche mich ja sehr fürs Freie aus. Und ich meine damit halt wirklich die freien Lernprozesse. Und das ist aber nicht explizit ein Plädoyer dafür, die Schule abzuschaffen. Ich finde Schule, eben das Wort im Ursprung heißt Muße. Und Schule, das kann so lustvoll sein. Und mir geht's überhaupt nicht um diese grenzenlose Freiheit, sondern um die freien Lernprozesse. Und ich finde, das sind auch aktuell so spannende Themen, die es sich einfach lohnt anzuschauen. Also genau, so ja. Was bedeutet Freiheit, Lernen, ja.
Ja, das war gut, dass du das jetzt nochmal klargestellt hast. Mhm. Gut. Ja, Andrea, dann würde ich sagen, dann schließen wir es da für heute.
Gern, schön, ich danke dir.
Ich danke dir für das schöne Gespräch und wenn dir nochmal ein Thema einfällt, irgendein spezielles Thema zur Schule oder so, können wir ja gerne auch nochmal einen Podcast machen. Mhm. Oder mir kommt gerade, wenn jemand, der den Podcast hört und hat das Gefühl, da wäre eine ganz wichtige Frage, die hätte ich an die Andrea Stradler, dann entweder mailen sie dir oder mir und dann können wir auch gerne dazu, denke ich, nochmal einen Podcast machen. Von mir aus wäre das okay.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gern, auf jeden Fall. Sehr, sehr gern.
Herzlichen Dank dann für heute.
Ja, ich danke dir, Kira. Herzlichen Dank.
Tschüss. Tschüss, Kira. Tschüss. Ciao.
Das war Studium mit Rückenwind, der Erfolgspodcast für alle, die leichter, erfolgreicher und entspannter lernen möchten. Von und mit Kira Klenke. Und übrigens, ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung als Lehrende und als Coach, in Ihnen steckt viel mehr als Sie es heute selber glauben.